Sinnsuche bei Radio Horeb am Abend der Jugend.
Ein herzliches Grüß Gott, liebe Jugendliche und Junggebliebene am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live zur Spurensuche heute begrüßen. Ihr wisst ja alle ganz genau, wenn der Ginki um 20.15 Uhr bei Radio Horeb am Abend der Jugend zu hören ist, dann gibt es die Spurensuche, dann gibt es die Spurensuche mit der Schwester Petra und wir fahren hier weiter in unserer Serie Leben in der Spur Jesu, Ordensgemeinschaften nachgegangen. Schwester Petra, ich darf dich wieder recht herzlich begrüßen. Du bist mir telefonisch aus Augsburg zugeschaltet. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast.
Ja, lieber Christian, grüß dich Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, einen schönen guten Abend.
Schwester Petra, wir haben ja heute den dritten Teil. Den letzten Teil haben wir uns mal angeschaut, wie so diese ganzen Mönchstümer oder diese Ordensgemeinschaften in der frühchristlichen Zeit entstanden sind. Du hast uns auch einiges zum heiligen Antonius gesagt. Heute machen wir einen gehörigen Sprung, würde ich sagen. Da gehen wir mal 300-400 Jahre weiter.
Na, so viel ist es nicht. Das sind, glaube ich, nur 100 Jahre.
Oh, dann darf mein Geschichtslehrer bitte nicht zuhören.
Ich denke, es ist ein schöner Zufall oder so, dass wir am Vorabend des 10. Februars miteinander sprechen. Die Kirche feiert morgen den Gedenktag der heiligen Scholastika und es ist die Schwester, manche sagen sogar die Zwillingsschwester vielleicht des heiligen Benedikts, die mit Benedikt von Nursia auch in Nursia, das ist in Umbrien, in Nordschian, Italien, geboren wurde, vielleicht um das Jahr 480. Und wir haben ja bei der letzten Sendung gehört vom Antonius der Wüstenvater, der etwa 200 Jahre vorher, also Ende des 3. Jahrhunderts, gelebt hat und sich dann aus Ägypten hinaus in die Wüste von Ägypten zurückgezogen hat, in die Einsamkeit und Stille, so in diesem Land, diesem Raum des Heiligen Landes der ersten Christen. Und wir gehen jetzt ein Stück weit eben auf der Landkarte eher Richtung Westen, eben nach Rom, Italien, wo dann auch das Christentum zur Staatsreligion Anfang des 4. Jahrhunderts wurde und auch der heilige Benedikt schon in einer christlichen Familie aufgewachsen ist. Und da möchte ich heute Abend einfach versuchen, ein paar kleine Wesenszüge aufzuzeigen über Benedikt von Nursia, der ja dann bis heute als der Vater des Mönchstums im Westen, in der Westkirche gilt, als Vater des Mönchstums in der Westkirche, wo wir in Europa leben. Und der ja seit 1964 auch als Patron Europas auserkoren worden ist.
Du hast gerade eben gesagt, dass wir uns heute eben den Benedikt von Nursia genau anschauen wollen. Wenn du dir jetzt, lieber Hörer, denkst, hä, wieso Benedikt von Nursia, das heißt doch Leben in der Spur Jesu, Ordensgemeinschaften, jetzt machen sie da eine Sendung über eine Person. Ich glaube, wir werden gleich von der Schwester Petra erfahren, warum wir genau diese Sendung komplett Benedikt von Nursia widmen. Denn ja, er gilt, wie du gerade gesagt hast, als das westliche Gründer oder als den westlichen Gründer des Mönchstums. Und da würde ich sagen, Schwester Petra, halt mal dich auch noch mal länger zurück und widme dich um deinen Vortrag.
Liebe Jugendliche, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb heute Abend, wir wollen eben mit Benedikt von Nursia auf die Spur Jesu gehen, wie sie sich ausgeprägt hat am Ende des 5. Jahrhunderts. Wir befinden uns in Italien, in Umbrien, dem wir später in den späteren Sendungen auch begegnen werden, wo dann der heilige Franz von Assisi auch geboren wurde. Wir schauen in dieser Sendung vor allem auf diesen Benedikt von Nursia, der dann zum heiligen Benedikt wurde, dem Begründer des Benediktinerordens. Und was hat es zu tun mit der in der Spur Jesu gehen? Als Franziskanerin bin ich keine große Spezialistin für die Benediktiner. Da wäre vielleicht eine Äbtissin oder ein Abt geeignet oder eine Schwester oder ein Bruder des heiligen Benedikt, die schon viele Jahre oder Jahrzehnte diese Ordensregel von Benedikt leben, die bis heute Tausende von Männern und Frauen über fast 2000 Jahre prägen. Schauen wir gemeinsam vielleicht kurz auf diesen Benedikt. Und ich habe ein bisschen in der Vorbereitung entdeckt, er kann uns schon auch für uns heute in der modernen Zeit vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben, was uns helfen kann, in der Spur Jesu heute als Christen zu leben. wie gesagt, Benedikt, auf den wir heute schauen, er wurde um das Jahre 480 geboren in Nursia. Das liegt in der Provinz bei Perugia, nicht weit weg auch von Assisi, das vielen vielleicht besser bekannt ist. Und wenn wir morgen auf die heilige Scholastica schauen, sie wird beschrieben als eventuell die Zwillingsschwester des heiligen Benedikt oder einfach auch als eine der Schwestern von Benedikt, die mit ihm in Norcia geboren ist. Seine Schwester Scholastica, die wir morgen feiern, sie lebte als gottgeweihte Jungfrau in der Nähe später, wo auch Benedikt sein großes Kloster mit seinen ersten Brüdern und Gefährten gegründet hat. In der letzten Sendung haben wir ja auch erwähnt, es gibt nicht nur den Mönchsvater Antonius in der Wüste, sondern in den ersten Jahrhunderten haben sich auch viele Frauen einfach Gott geweiht, haben freiwillig auf den Stand der Ehe verzichtet, um ganz auf Christus zu schauen und in seiner Spur zu gehen, für ihn da zu sein. Und so sehen wir, denke ich, in Benedikt und seiner Schwester Scholastica auch dieses Paar, ob Mann, ob Frau, wo sich Menschen ganz in die Spur Jesu stellen, ihm nachfolgen und auf das gewöhnliche Familienleben, das ja die Normalität unserer Zeit prägt und immer auch geprägt hat, verzichten, um ganz mit Christus verbunden zu sein. Dieser Benedikt, der wächst also in einer christlichen Familie schon auf, Ende des 5. Jahrhunderts, und geht dann als junger Mann, so mit 20, in die große Stadt Rom, um dort zu studieren. Mit 20 Jahren treffen wir ihn in Rom an. Und Rom können wir uns aber nicht vorstellen, wie wir es heute vielleicht kennen, im 3. Jahrtausend, im 21. Jahrhundert. Rom ist zur Zeit von Benedikt bereits im Zerfall seiner Hochblüte. Es ist die Zeit der Völkerwanderung. Es ist die Zeit, wo Vandalen und die Goten Rom oft geplündert haben, zerstört haben. Die großen Monumente aus der Antike, sie stehen noch da, aber die Kultur in Rom zerfällt und das Kaiserreich, das römische Kaiserreich, geht zu Ende und der Kaisersitz wurde schon zur damaligen Zeit nach Konstantinopel verlegt. Dieser junge Benedikt mit 20 Jahren, also studiert wahrscheinlich die Rechtswissenschaft und Rhetorik, die grundlegenden Fächer wie auch Grammatik, da erlebt er so diesen moralischen Zerfall in dieser ehemaligen Weltstadt Rom und ist etwas verstört. Er sieht die ehemaligen Tempel und vielleicht auch die Tempelanlagen, die Thermen, die Foren des Imperium Romanum, aber alles ist im Niedergang. Und er entdeckt auch schon die neuen Kirchen, die so in diesem Staatschristentum gebaut wurden, die ersten Basiliken. Benedikt als junger Mann studiert Rhetorik, Rechtswissenschaft und Grammatik und doch in seinem Herzen ist er ein gläubiger Christ und sucht auch in dem Ganzen auch Gott in diesem Gewirre, in diesem Niedergang. Er ist von Anfang an irgendwie ein Gottsucher in den Wirren seiner Zeit und er hat eine tiefe Sehnsucht im Herzen, Christus zu finden und auch seinen Glauben mit Christus zu leben. Und in diesem Wirrwarr in Rom fällt es ihm sehr schwer, seinen Glauben zu leben. Er fühlt sich unwohl. Seine Zeitgenossen, seine Studiengenossen, die laufen eher dem tollen Treiben nach und nicht einem christlichen Lebensstil. Und das Ganze widert den jungen Benedikt irgendwie an mit 20 Jahren. Und er entscheidet sich, sein Studium abzubrechen und sich außerhalb von Rom in einem kleinen Örtchen, in Fide wird es genannt, vielleicht etwa 50 Kilometer östlich von Rom entfernt, versucht es sich einer Asketengemeinschaft anzuschließen. Also Männern und Frauen, die als Christen zusammen in einer Gemeinschaft leben, um doch auf das Wesentliche zu schauen, auf sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und nicht in diesem ganzen Übermaß des Luxus und auch des moralischen Zerfalls. Es wird beschrieben in den Erzählungen über Benedikt, dass es aber in dieser Asketengemeinschaft mit den Frauen und Männern gar nicht so lange ausgehalten hat. Wahrscheinlich, weil ihm auch das gestört hat, dass doch großer persönlicher Besitz allen zugestanden wurde und auch dort in dieser Asketengemeinschaft vielleicht auch das Weltgetriebe immer wieder auch zu spüren war. Und so zieht sich dann Benedikt aus dieser Asketengemeinschaft als junger Mann wieder zurück und sucht eher einsame und stille Orte in der Nähe von Rom auf. Und so entdeckt er da auch draußen noch ein Stück weiter bei Subiaco Einsiedler, Höhlen, wo er sich zurückzieht, um so ähnlich wie der Antonius in der ägyptischen Wüste sich in die Einsamkeit zurückzieht. Er hat diese große Sehnsucht im Herzen, wirklich Christus zu suchen und zu finden in diesem Wirrwarr seiner Zeit. Die Völker wandern, es ist nicht mehr alles so geordnet, alles ist durcheinander. Die Stabilität in seiner Heimat in Rom ist nicht mehr vorfindbar, alles ist irgendwie im Übergang. Und wenn wir das so hören, was da am Ende des 5. Jahrhunderts war, da können wir auch auf uns schauen heute in unserem modernen Europa, in unserer modernen Welt. Vieles ist im Wirrwarr, vieles geht durcheinander. Wir haben viele Völkerwanderungen in der modernen Zeit, seien es die Flüchtlingsströme, die verschiedenen Kämpfe von Extremisten. Auch in unserer Zeit sind wir verwirrt. Vieles Stabile kommt ins Wanken. Da können wir uns ein Stück weit wiederfinden. Was könnte uns Benedikt da heute vielleicht mit auf den Weg gehen? Wie können wir heute die Spur Jesu finden oder in ihr bleiben? Ich lade uns aber vielleicht mal ein, schon jetzt hier an dieser kurzen Stelle noch am Anfang mal in unser Herz hineinzuspüren. Was ist denn so in unserem Herzen für eine Sehnsucht da? Sehne ich mich nach Stabilität? Sehne ich mich wirklich die Spur Christi zu suchen und zu entdecken? Sehne ich mich nach Ruhe, nach Zurückgezogenheit in diesen großen Herausforderungen unseres Alltags? Oder bin ich mittendrin im Geschehen, in diesem Schnelllebigen unserer Zeit, dem ähnlicherweise auch Benedikt ausgesetzt war? Ich möchte euch einladen, mal heute Abend innezuhalten, ob es uns ähnlich geht wie Benedikt, wo wir uns sehnen nach mehr Stabilität in unserem Leben, nach mehr Klarheit, nach mehr Ordnung. Vielleicht können wir da in einer kurzen Musikpause kurz innehalten und nachspüren, wo wir denn so in der Spur Jesu uns gerade zum heutigen Zeitpunkt befinden.
Und genau passend dazu haben wir jetzt das Lied für euch, Voll Sehnsucht. Das war das Lied Voll Sehnsucht. Ich darf euch recht herzlich zurück hier bei der Spurensuche am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb begrüßen. Wir fahren fort in mit unserer Sendung zu der Reihe Leben in der Spur Jesu, Ordensgemeinschaft nachgegangen mit unserer Schwester Petra. Wir haben heute das Thema, den Benedikt von Nursia. Schwester Petra, du hast uns jetzt gerade eben schon so eine Einführung gegeben, wie Benedikt aufgewachsen ist, wie er dann in Rom auf einmal diesen Zerfall festgestellt hat und einfach wirklich, ja, mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben wollte. Und jetzt würde ich dich einfach bitten, ja, dass wir ein bisschen weiter fortfahren.
Ja, liebe Jugendliche, liebe Hörerinnen und Hörer heute von der Spurensuche. Was ganz interessant ist, dieser Benedikt, der im Trubel aufwächst und da auch versucht heranzureifen, er zieht sich jetzt radikal in die Einsamkeit und Stille zurück, um sich einfach klar zu werden, was bedeutet es für ihn, in der Spur Jesu zu leben, was bedeutet ihn für ihn, Gott zu suchen. Und was bis heute vielen Menschen hilft, ist, sich zurückzuziehen in Stille und Einsamkeit. Und so versucht der Benedikt in radikaler Einsamkeit draußen, etwa 50 Kilometer von Rom entfernt, in Subiaco, in einer Höhle, in strenger, radikaler Abgeschiedenheit zu leben. In der Stille der Natur hilft ihm, auf die Stimme des Herzens, auf Gottes Stimme im Herzen zu hören. Doch so nach diesen 3 Jahren bekommt er so ein bisschen auch vielleicht die Zweifel, ob es wirklich gut ist, so ganz abgeschieden zu sein, ob er sich nicht da eher von der Kirche, von der Gemeinschaft der anderen Gläubigen entfernt. Und es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass da dieser junge Benedikt dort draußen in der Höhle lebt, ein Gottsucher ist, und er entscheidet sich den Menschen nicht zu verschließen, und er empfängt Menschen, die zu ihm kommen, um Rat zu suchen. zu seiner Zeit gibt es bereits auch da in der Natur, in den Wäldern außerhalb Roms fromme Männer, die sich in klösterlichen Gemeinschaften zusammengefunden haben. Und eines Tages erscheinen da einige Mönche bei ihm von einem Kloster, das in der Nähe dieser Höhle von Benedikt lag, das Kloster Vicovaro. Und sie bitten den jungen Benedikt, ob er nicht zu ihnen kommen will, um ihr Abt zu sein, weil ihr Abt, der Vorsteher ihres Klosters, ist verstorben. Benedikt lebte persönlich sehr streng, ein sehr asketisches christliches Leben, wirklich nur von den Dingen der Natur, von Beeren hat er sich ernährt. Und er stimmt dann doch diesem Wunsch dieser Brüder zu und nimmt dieses Amt als Abt von Vicovaro zu. Aber er spürt gleich, dass er persönlich ein viel strengeres und frömmeres Leben führen will und auch schon geführt hat als diese doch irgendwie heruntergekommene Klostergemeinschaft. Und er versucht, diese Gemeinschaft einfach durch sein Lebensbeispiel, aber auch durch seine Entscheidungen ein Stück weit zu erneuern. Das passt aber diesen Brüdern in dieser Gemeinschaft nicht so und sie versuchen, den Benedikt wieder loszuwerden. Sie versuchen, ihn auch wieder von seinem Amt abzubringen, dass er doch das Amt des Abtes niederlegt. Aber Benedikt hält daran gut fest. Sie haben ihn gerufen und dann versuchen sie ihn, so wird es ja berichtet, ihn zu vergiften und umzubringen. Aber Benedikt merkt es, dass in diesem Becher Wein, den sie ihm bringen, was nicht stimmt. Und er nimmt also lieber Abstand von diesem Becher Wein und verlässt dann freiwillig doch das Kloster, um nicht den Tod gewaltsam zu finden. Dieses Erlebnis, ein schlimmes Erlebnis für ihn, dass ihm doch nach dem Leben getrachtet ward, da zieht er sich dann wieder zurück und versucht sich dann einfach auch wieder neu zu ordnen. Er geht wieder in die Höhle, aber er erlebt so, dass er immer wieder aufgesucht wird von anderen, die nach ihm suchen. Und so überlegt sich Benedikt, was kann helfen, eine Gemeinschaft gut geordnet zu führen oder wie kann es einer Gemeinschaft gelingen, wirklich Gott zu suchen, in der Spur Jesu zu bleiben. Und so entsteht im Laufe der Jahre diese berühmte Regel des heiligen Benedikt, ora et labora, also dieses Bete und Arbeite, einen guten Rhythmus zu finden, Gebetszeiten immer wieder persönlich und in Gemeinschaft miteinander zu verbringen und dann aber mit der Hände Arbeit auch den notwendigen Lebensunterhalt zu schaffen. Und so findet dieser Benedikt im Laufe der nächsten Jahre junge Männer um sich, mit denen er eben eine Klostergemeinschaft gründet und der seine Klosterregel zugrunde legt. Und diese Regel des Benedikt, um in der Spur Jesu den Weg zu finden, die zieht sich durch das ganze abendländische Mönchstum, durch die verschiedenen Ordensgemeinschaften, wo es immer wieder zu Reformen gekommen ist, die wir im Laufe der nächsten Sendungen auch kennenlernen. Ich lade Sie und euch mal ein, vielleicht im Internet ein bisschen zu googeln oder nach dieser Regel des heiligen Benedikt zu suchen. Der versucht einfach in 73 Kapiteln die wichtigsten Punkte zu formulieren, was uns helfen kann, damit christliches Gemeinschaftsleben gelingen kann. Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Einschnitt. Vielleicht hat der eine oder andere schon eine Frage, wo er sich in die Sendung einbringen will.
Wunderbar. Vielen Dank, Schwester Petra, bis dahin für deinen Impuls zum Benedikt von Nursia. Und du hast ja gerade eben schon mit dem Stichwort genannt, Fragen. Wenn ihr euch jetzt denkt, boah, das ist echt immer ganz cool und toll, was der Ginki da, der Schwester Petra, für Fragen stellt, aber boah, mich würde ja was ganz anderes interessieren. Aber wie kann ich denn jetzt das machen, dass die Schwester Petra diese Frage hört? Das ist ganz einfach. Und zwar kannst du uns anrufen unter 089 517 008 008. 089 517 008 008. entweder sagst du, okay, du möchtest live mit der Schwester Petra sprechen, oder du wirst von meiner reizenden Assistentin empfangen, die dich dann einfach, ja, diese Frage an mich weiterleitet. Oder wenn du dir sagst, ach nee, anrufen, Telefon ist nicht so meins, ich bin lieber auf Facebook unterwegs, dann kannst du auch oben Radio Horeb Young and Faithful eingeben, Radio Horeb Young and Faithful, und mir dort deine Frage dann schreiben. Schwester Petra, du hast gerade eben gesagt, dass Benedikt von Nursia als Christ aufgewachsen ist. Gibt es da schon irgendwo Aufzeichnungen eben über sein vorchristliches Leben, bevor er sich dann in die Einsamkeit zurückzog, oder woher wissen wir das?
Also es gibt eigentlich gar keine Aufzeichnung zu seinen Lebzeiten, sondern eigentlich erst Papst Gregor der Große, der als Benediktinermönch zum Papst, als erster Benediktinermönch zum Papst gewählt worden ist, also gut 100 Jahre später. Der war ein großer Verehrer seines Ordensgründers, des heiligen Benedikt. Und dieser Gregor der Große hat eine Lebensbeschreibung verfasst. Jetzt ist sie verfasst worden, natürlich 100 Jahre nach dem Leben von Benedikt, sodass die Historiker oder wir nicht mehr ganz nachvollziehen, was ist jetzt wirklich aus der Begeisterung von Papst Gregor dem Großen formuliert worden und was ist ganz historisch. Es ist einfach diese Beschreibung aus dieser antiken Zeit, Anfang des frühen Mittelalters, wie man versucht hat, Heilige darzustellen in der historischen Geschichtsschreibung. Und das war damals anders, als wir das vielleicht heute machen würden. Also so kann man erst eigentlich 100 Jahre nachher wurden die Züge des Porträts von Benedikt beschrieben, sodass man in seine, sag ich mal, Ursprungsfamilie ganz wenig weiß.
Mhm. Weiter hast du dann gesagt, dass er sich 3 Jahre in die Einsamkeit zurückzog und auf einmal die Menschen angefangen haben, bei ihm Rat zu holen.
Ja.
Jetzt stellt sich mir die Frage, warum? Also war das nur der Tatsache geschuldet, dass er sich in die Einsamkeit zurückgezogen hat, oder was hat die Leute dazu bewogen, sich genau an Benedikt zu wenden? Oder auch, wie du das in der letzten Sendung gesagt hast, dass die ja schon zum Antonius gekommen sind, als er sich in die Höhen zurückzog. Was fasziniert die Menschen da oder hat die fasziniert?
Also ich kann mir das nur so vorstellen, das spricht sich herum, dass draußen in den Höhlen bei Subiaco außerhalb Roms, Benedikt war ja einer von verschiedenen Einsiedlern, Eremiten, dort draußen in der Natur, dass da Männer sind, die ganz radikal, ernsthaft Gott suchen. Diesen Gott, den Jesus verkündet hat, die Christus selber suchen und die bereit sind, so ein ganz normales, sag ich mal, Stadtleben oder Karriere durch Studium aufzugeben, weil sie von Christus so im Herzen berührt sind, der ihre Sehnsucht so stark macht, dass sie bereit sind, alles aufzugeben, um diesen Christus erstmal radikal zu suchen. Und dann kriegen das die Menschen mit, denke ich, aus den Tälern dieser Gegenden, dass da einfach welche hausen in strikter Einsamkeit, keinen Kontakt zu den Menschen suchen. Sie leben von dem, was sie finden, von den Früchten, von den Beeren im Wald oder vielleicht von den Tieren, die sie da irgendwie erlegen. Und sie sind irgendwie so fasziniert, da gibt es Menschen, die Gott radikal suchen. Und mir ist es eher so gekommen, diese 3 Jahre Einsamkeit oder dieses 3 Jahre Zurückziehen, das ist wie eine Jüngerschaftsschule, kommt mir das vor. Wenn wir im Neuen Testament die Evangelien lesen, da zieht Jesus 3 Jahre lang mit seinen Jüngern, mit den 12 Aposteln, erstmal durch Galiläa und die einzelnen Städte und lehrt sie, was es bedeutet, dieses neue Evangelium, diese Frohbotschaft zu lesen und zu leben. Und wenn wir dann auch auf den heiligen Paulus schauen, da heißt es auch, als Paulus dieses persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen hat, wo er erleuchtet wurde und zu Boden gestürzt ist, da heißt, Paulus zieht sich erstmal 3 Jahre nach Arabien zurück, um über dieses Geschehen nachzudenken, wer Christus für ihn ist, und dann geht er erst nach Jerusalem zu den anderen. Also für mich hat dieses 3 Jahre, wenn man die Biografien vieler Heiliger und danach Ordensgründer liest, hat es immer wieder was zu bedeuten. Auch später Franz von Assisi ist erstmal 3 Jahre allein ein Einsiedler und Eremit, bevor er wieder zu den Menschen geht und sich dann die Brüder finden.
Mhm. Du hast jetzt, ich habe jetzt, oder vielmehr, ich habe eine Frage von einer Person, die leider nicht genannt werden möchte, die jetzt geschrieben hat, dass du ja gesagt hast, dass eben Benedikt nach Rom kam und davon eigentlich total entsetzt war und sich jetzt deshalb ja in die Einsamkeit zurückzog. Und du hast dann auch ein bisschen gemeint, okay, das ist so mit unserer heutigen Zeit, wo auch alles so im Chaos ist. Jetzt schreibt die Frau, wäre es ja eigentlich irgendwo so doch ein falscher Ausweg, sich aus dem Chaos irgendwie zurückzuziehen. Oder warum hat er das gemacht? Weil man kann ja nicht auch heutzutage einfach warten, bis alles vorbei ist.
Ich glaube, der hat sich zurückgezogen, um sich zu besinnen, was die wirklichen Kraftquellen und die wesentlichen Elemente sind, wo er einen Weg finden kann. Also viele Dinge heute lenken uns ja ab. Ob wir den Fernseher aufmachen, ob wir im Internet surfen, da gibt es ja so viele Dinge, die uns entgegenspringen, die uns scheinbar auch viel Tolles anbieten und möglich machen scheinen. Aber wenn wir aufs Wesentliche schauen, was wir wirklich brauchen zum Leben, dann sind es ganz wenige Wesenselemente, wo wir diesen ganzen Glanz und Schein, sag ich mal, unserer Welt, die uns vormacht, dass wir wären auch toll und glücklich ohne einen Gott. Dass das damals wie heute die großen Versuchungen und Gefahren sind. Und dieses Zurückziehen ist, denke ich, ein erster Schritt, um auf das Wesentliche sich zu besinnen.
Mhm. Gehen wir doch mal ein bisschen weiter zu der Ordensregel. Du hast gerade gemeint oder gesagt, dass eben dann die benediktinische Regel so das Grundfundament des abendländischen Mönchstums war. Ja. Wie kam es da dazu? Und wie kam es dazu, dass dann zum Beispiel Mönche aus Nordfrankreich auf einmal diese Regel gehabt haben? Die hatten ja noch kein Internet, so wie es wir heute haben.
Genau. Also Benedikt hat, denke ich, dann auch sein großes Kloster auf Monte Cassino gegründet und das hat er dann da mit seinen Brüdern erbaut, wo sie diese Regel auch miteinander gelebt haben. Und diese Gemeinschaft zieht immer mehr junge Männer und ältere verschiedener Stände an. Jeder konnte kommen und je größer eine Gemeinschaft wird, umso mehr teilt sie sich dann immer wieder auch, dass eine kleine Gruppe aufbricht und woanders hingeht und woanders an einem anderen Ort wieder ein Kloster gründet. Und so zieht sich das von diesem Ursprungskloster auf Monte Cassino dann über ganz Italien und Europa hin, dass diese Mönche diese Regel von ihrem Vater Benedikt mitnehmen und wieder in einer kleinen Gruppe wo an einem neuen Ort ein Kloster gründen, das wiederum Zulauf bekommt und dann wieder an einem anderen Ort wieder eine Initialgründung stattfindet. Und so ist es wie so ein Netz, das sich über ganz Europa ausbreitet, wo sowohl Frauen Gemeinschaften sich bilden, also auch Männergemeinschaften, die dann immer wieder diese Regel von den anderen sich holen oder bekommen, die wurde immer wieder abgeschrieben, um das als Fundament für ihr Gemeinschaftsleben zu nehmen. Und so kam das bis nach England, nach Frankreich und dann kamen wieder die Rückläufe, dass die Missionare dann wieder von England nach Europa kamen, nach Germanien. Also eine ganz interessante Geschichte in den ersten, sag ich mal, 8 Jahrhunderten.
Du hast gerade auch gesagt in deinem Impuls, dass Benedikt bei seinem ersten Mal, wo er dann quasi im Kloster war, oder im Kloster war, den Mönchen, die da gelebt haben, zu asketisch war. Gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen denn, was Benedikt damals alles unter Askese verstanden hat?
Also man hat damals nicht so viel aufgeschrieben, wie wir das gerne haben wollen. Das war eine Kloster. Eine Gemeinschaft von Männern, wie Kovara wird es beschrieben, die da auch gemeinsam gelebt haben, aber vielleicht auch sich das ein oder andere gegönnt haben und dieser Benedikt sich am Evangelium orientiert hat und das Evangelium radikal leben wollte und vielleicht auch erlebt hat, dass die anderen schon die ein oder anderen Kompromisse geschlossen haben. Es wird leider nicht genau beschrieben, welche Missformen da waren, sondern einfach nur, dass Benedikt eine große Sehnsucht hatte, wirklich in einer lebendigen Beziehung mit Christus zu sein, fromm und auch streng konsequent. Und es war den anderen anscheinend zu anstrengend.
Gut, jeder, der mich kennt, der wüsste, dass für mich jedes benediktinische Mönchstum schon harte Askese wäre. Letzte Woche habe ich es ja auch in der Mittendrin-Sendung gesagt, als ich den Frater Gregor von den Benediktinern in Metten interviewt habe, dass dieses 5 Uhr in der Früh schon beten einfach nicht. Wurscht, anderes Thema.
Ich glaube, die gehen natürlich nicht um 12 Uhr ins Bett, lieber Christian, gell?
Ja, das ist natürlich das Nächste. jetzt haben wir noch so eine Frage. War Benedikt denn bis zu seinem Lebensende in einem seiner Klöster oder hat er es wie Franziskus gemacht und das Kloster verlassen?
Soweit mir das bekannt wurde, ist er zwar in Monte Cassino beerdigt worden, aber er hat das Kloster auch schon verlassen, weil ihm haben mehrere Klöster unterstanden als Abt. Und er hat die natürlich aufgesucht. Also es waren, denke ich, über 12 Klöster, was mir bekannt ist, die zu seiner Zeit auch in sein Gebiet gehört haben. Und als Abt, als Vater dieser Mönchgemeinschaft hat er diese anderen Klöster auch besucht. Und es war ja auch die Zeit der Völkerwanderung und immer wieder der Vandaleneinfälle, sodass auch sein Kloster Monte Cassino auch mal geplündert und zerstört worden ist. Aber es war, glaube ich, nach seiner Zeit. Aber seine Gebeine, er wurde in Monte Cassino beerdigt und seine Schwester Scholastica auch. Mhm. Diese Grabstätte hat man eigentlich auch erst nach der Zerstörung des letzten Jahrhunderts im Zweiten Weltkrieg, hat man diese alte Grabstätte wiederentdeckt.
Mhm. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, weil ich hoffe echt, dass mein Geschichtslehrer nicht zuhört, weil ich bin mir da auch nur so halb sicher. Ich meine, Benedikt wird ja eben aufgrund dieses Vergiftungsversuchs mit dem Wein im Becher in der Ikonografie immer mit einem Becher dargestellt.
Ja.
Puh, Gott sei Dank. wie kam denn das nochmal? Wie hat er das gemerkt, dass der Becher vergiftet ist?
Gut, also wenn man, denke ich, ein sehr achtsames Leben führt, auch ein geistliches Leben, hört man auch sehr viel auf sein Herz und auf sein Bauchgefühl. Und er hat schon gemerkt, dass da in dieser Gemeinschaft von Vicovara irgendeine Missstimmung ist, dass die Brüder wollten ihn ja loswerden. Die haben ihn ja gebeten, ob er nicht wieder geht. Mhm. Und er hat gesagt, ihr habt mich zum Abt geholt und ich bleib gerne hier Abt. Und hat gemerkt, sicher, dass da nicht alles in Ordnung ist. Und dann hat er irgendwie wahrscheinlich instinktiv gespürt, dass jetzt bei dieser nächsten Mahlzeit, die da geserviert wird und wo der Wein gehört dazu, das ist sogar in seiner, glaube ich, Ordensregel drin, dass dem benediktinischen Mönch jeden Tag ein Viertelliter Wein zugestanden werden zum täglichen Leben, dass er gespürt hat, irgendwas stimmt da nicht und hat eben diesen Becher nicht getrunken. Und wird halt erzählt, dass als der Becher hingestellt worden ist, eine Schlange aus diesem Kelch rausgekrochen ist, immer ein Zeichen für das Böse. Ob das jetzt wirklich real eine Schlange war oder ob er das so gespürt hat, entdeckt hat, das ist immer dieser Geschichtsschreibung der heiligen Legenden nochmal überlassen.
Mhm. Franz von Assisi, du hast ja gerade gesagt, du bist Franziskanerin und da freuen wir uns natürlich auch auf diese Sendung, dass du uns da als Mega-Expertin da weiterhelfen kannst. Hat ja, soweit ich das auch noch weiß, göttliche Visionen und Erscheinungen gehabt. Hat die Benedikt auch gehabt?
Also bei Benedikt wird sogar gesagt, dass er auch Kranke und Tote erweckt hat, so wie es wirklich Jesus seinen ersten Jüngern aufträgt, ihnen die Vollmacht gibt, das Evangelium zu verkünden, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuwecken. Diese Taten, Vollmachtstaten werden dem Benedikt nachgewiesen.
Jetzt haben wir noch eine Frage. Gehorsam, schreibt die Person, ist ja gerade in der Regel des heiligen Benedikt sehr wichtig. Aber sie ist halt schon heute auch nicht mehr so besonders modern, oder?
Ich denke, modern ist es nicht, weil wir versuchen, unseren eigenen Willen zu leben. Das macht uns auch die Gesellschaft so vor, sich selbst zu bestimmen. Aber wenn wir eben auf das Wesentliche kommen, und da hilft uns oft der Rückzug und die Besinnung und auch das Lesen der Heiligen Schrift, sind wir von Natur aus als Menschen auf Gott ausgerichtet. Auch wenn wir das vielleicht von Anfang an nicht erfahren und so spüren, aber Gott hat uns geschaffen, der himmlische Vater ist unser Schöpfer und wir sind seine Kinder auf ihn ausgerichtet. Ja? Und da gibt es eine Beziehung. Und die Beziehung kann nur gelingen, wenn ich versuche, auf meinen Schöpfer, meinen Vater zu hören. Und es hat mit Hören zu tun Und aus diesem Hören, wenn ich etwas höre, dann will ich dieser Stimme gehorchen, Gehör schenken und daraus kommt der Gehorsam. Also das ist ganz eng verbunden mit dem Hören. Das heißt nicht blind irgendwie was tun, sondern ich höre es, ich unterscheide es, ist es für mich einleuchtend, vernünftig und dann gehorche ich dem aus Liebe, stimme ich dem zu, weil er das Beste von mir will. Das ist so die geistliche Tradition des Gehorsams, was natürlich unserer modernen Gesellschaft total fremd ist.
Mhm. Schwester Petra, so kurz am Ende von unserer Sendung, was können wir oder deiner Meinung nach müssen wir ganz persönlich aus dem Leben des heiligen Benedikt auch für uns mitnehmen?
Also moderne Menschen, denke ich, ist das einfach zu lernen, unserem Alltag einen Lebensrhythmus zu geben. Das, was für dich oder andere sehr eng vorkommt, dass ein ganz geregelter Tagesablauf so in Benedikts Gemeinschaften vorhanden ist, in den Klöstern, auch in unseren, auf andere Weise. Wir können lernen, ein geregelter Tagesablauf hilft uns, unser Leben gut zu gestalten, nicht einfach nur so dem der Willkür zu überlassen, sondern wirklich sich feste Zeiten zu nehmen, zu schauen, wo sind meine Arbeitszeiten, die ich entweder Schule, Studium, im Beruf habe. Das sind fixe Zeiten. Und wo finde ich Zeiten, wo ich auf diese Stimme Gottes hören kann, wo ich in Beziehung mit Gott treten kann, die sogenannten Gebetszeiten. Wir müssen nicht im Kloster sein, aber wo in meinem Alltag baue ich diese Zeiten, fixe Zeiten ein? Und wenn ich mir dann in meinem Arbeitsrhythmus bestimmte Zeiten gebe und versuche, mich daran zu halten, dann kann mich diese Ordnung ein Stück weit entlasten, wenn es mir zur Gewohnheit wird, wo ich sage, okay, immer in der Früh um 6:30 eine Viertelstunde nehme ich die Bibel zur Hand und schaue, was beim Tagesevangelium mich anspricht oder mein Morgengebet oder abends, wenn ich ins Bett gehe, bestimmte Uhrzeit. Also diese Zeiten schenken uns einen gesunden Rhythmus und helfen uns, wirklich auch ein Gleichgewicht zu haben zwischen unserem Alltag, Arbeit und aber auch, wo hat Gott seinen Platz bei uns im modernen Leben?
Wunderbar, ich glaube, dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Schwester Petra, du hast den knallharten Versuch gestartet und ich finde wirklich bravourös gemeistert, diesen heiligen Benedikt in 30 Minuten irgendwo reinzubringen. Ich glaube, jeder wird dir nachempfinden, dass das mehr als schwer ist. Wenn du jetzt, oder mit was hast du dich vorbereitet, wenn jetzt wirklich ein Zuhörer sagt, hey, das hat mich jetzt interessiert und das möchte ich noch ein bisschen tiefer reingehen. Hast du irgendwo was, was du uns empfehlen kannst zu der Regel des heiligen Benedikt, wo wir noch was über sein Leben erfahren können?
Das eine sind wirklich auch im Internet vielleicht im heiligen Lexikon zu surfen. Da schaue ich auch zwischendrin nach. Und es gibt sehr viele Bücher über Kurzbiografien und ausführliche Biografien über das Leben von Benedikt und seine Entwicklung. Da einfach zu googeln und zu schauen, was spricht mich an. Jedem spricht was anderes an. Es gibt kurze Beschreibungen, es gibt intensivere Forschungen. Da einfach zu schauen, was passt für mich.
Und somit möchte ich dich am Ende der Sendung wieder bitten, dass du mit uns mit einem gemeinsamen Gebet abschließt.
Jesus Christus, du hast Männer und Frauen von Anfang an gerufen, dir nachzufolgen, in die Spur deines Weges zum Vater zu gehen. Du hast von Anfang an uns deine frohe Botschaft verkündet, dass Gott die Liebe ist. So möchte ich dich bitten, schenke uns wie Benedikt oder auch seiner Schwester Scholastica eine tiefe Sehnsucht ins Herz, uns aufzumachen, dich zu suchen in unserem Alltag und wenn es notwendig ist, wirklich auch mal Abstand zu nehmen, Stille und Einsamkeit zu suchen, um auf das Wesentliche unseres Lebens zu kommen. Diese tiefe Sehnsucht in unserem Herzen, lass uns immer wieder suchen und lebendig erhalten, denn du bist der lebendige Gott, der uns ruft in eine Gemeinschaft mit dir und dem Vater und der uns die Kraft gibt, im Heiligen Geist dir zu folgen. Auf die Fürsprache des heiligen Benedikt und seiner Schwester Scholastica segne uns alle, die wir hier auf dieser Erde Gott suchen, bewusst oder unbewusst. Du, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Schwester Petra, dir vielen, vielen Dank, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, um mit uns weiter im Leben oder in der Spur Jesu nachzugehen. Ich glaube, liebe Zuhörer, ihr wisst, was die Sendung im März für ein Thema haben wird. Wir werden uns damit dann voll und ganz mit den Benediktinern befassen. Schwester Petra, dir nochmal vielen Dank. Soweit dann einen guten Einstieg auch in die Fastenzeit, die jetzt dann bald wieder beginnt.
Das wünsche ich dir auch und Ihnen allen.
Und ich freue mich dann natürlich, wenn das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Spurensuche bei Radio Horeb, Leben in der Spur Jesu, Ordensgemeinschaft nachgegangen mit der Schwester Petra und mit dem Ginki. In diesem Sinne, macht's es gut, pfiat's euch.
Auf Wiederhören. Our life is played. I have one desire.